Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Seit dem russischen Krieg gegen die ganze Ukraine, seit Februar 2022, gibt es Forderungen aus der Ukraine, auch die russische Kultur mit in Haftung zu nehmen für den russischen Imperialismus. Der ukrainische Penn hat zum Beispiel gefordert, russische Schriftsteller und Verlage zu boykottieren. Solche Aufrufe zum Boykott russischer Kultur, die sind in diesen Tagen auch Thema beim Greifswalder Ukrainikum. Das ist eine internationale Veranstaltungsreihe zur Ukraine an der Universität Greifswald, die es schon viele Jahre gibt. Sie wird von Roman Dubasevich geleitet. Er ist Professor für Ukrainistik in Greifswald und er kommt selbst aus der Ukraine. Ich bin jetzt mit ihm in Greifswald verbunden. Guten Tag, Herr Dubasevich.
Ja, guten Tag.
Wie haben Sie denn dieses schwierige Thema, den Boykott russischer Kultur, diskutiert beim Ukrainikum in Greifswald?
Unser Ukrainikum, unsere Sommerschule dieses Jahr heißt Nach den Imperien, postkoloniale Verflechtungen der Ukraine. Und wir haben uns natürlich im Vordergrund sehr stark mit der ukrainisch-russischen Beziehung beschäftigt, vor allem mit den Auswirkungen des Krieges auf die Wahrnehmung der russisch-ukrainischen Beziehung. Aber auch gleichzeitig, deswegen steht Imperien im Plural im Titel unserer Sommerschule, haben wir natürlich gefragt, inwiefern die ukrainische Kultur auf die russische Aggression teilweise mit der Sprache reagiert, die sie beim westlichen Imperialismus gelernt hat. Das heißt, diese Verwicklungen, Verflechtungen und Verwerfungen zwischen verschiedenen imperialen Polen der ukrainischen Geschichte standen jetzt im Vordergrund.
Also das heißt auch eine kritische Perspektive auf die ukrainischen Reaktionen auf die russische Aggression. Ich weiß nicht, Sie hatten ja wahrscheinlich auch ukrainisches Publikum dabei in Greifswald. Wie war da die Reaktion auch auf diese Ihre kritische Haltung?
Wir hatten großes Glück dieses Mal bei unserem Publikum, das sehr offen war für eine kritische Debatte, also auch unsere Thesen oder unsere Ideen konnten wir sehr offen diskutieren. Die erste Frage, die wir diskutiert haben, ob es inwiefern es legitim ist im Falle einer solchen Aggression, eines solchen Traumatisierung gleich den Bogen auf die Kultur zu spannen, beziehungsweise gleich die Kultur mitverantwortlich zu erklären. Inwiefern ist das überhaupt legitim, so eine Verbindung, so einen Zusammenhang herzustellen? Und dieser Zusammenhang ist aber nicht neu, er wurde von der postkolonialen Theorie bereits thematisiert und wir haben uns angeguckt und gefragt, inwiefern man Puschkin verantwortlich für Putin machen kann.
Ich würde gerne nochmal nachfragen, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben sich angeschaut, ob die Ukraine in der Reaktion auf den russischen Überfall auch mit einer Rhetorik und der Verwendung von Begriffen des westlichen Imperialismus, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, geantwortet hat. Können Sie das noch konkretisieren, was Sie damit genauer meinen?
Noch vor dem Krieg und sogar noch vor 2014 gab es die Vorstellungen, dass eine echte ukrainische Identität hauptsächlich im Zentrum, im Westen vertreten ist, in ukrainophonen Gebieten der Ukraine und die russophonen Gebiete der Ukraine eigentlich umerzogen werden sollten, wieder ukrainisiert werden sollten. Und diese Vorstellungen wurden begleitet von entsprechenden Tropen, also von entsprechenden Metaphern. Zum Beispiel zu dieser zentralen Metapher gehört die Vorstellung, dass der Osten, der Südosten der Ukraine eine Art dicke Pole, also ein wildes Feld ist. Das war ein Begriff eigentlich aus der polnischen Kulturgeschichte und damit bezeichnet man die unbewohnten Steppengebiete, die sozusagen zwischen der polnischen Adelsrepublik und dem Herrschaftsbereich der Osmanen oder der Krim-Tataren gelegen haben. Und diese Vorstellung von dicke Pole, von wilder Steppe oder wilden Feldern wurde sozusagen als Synonym für die Kulturlosigkeit, für die fehlende Zivilisation genommen und das verknüpfte man dann mit dem Einfluss des russischen Imperiums und dann später mit der Sowjetunion, also mit dem Homo Sovieticus. Ja? Und diese Vorstellungen haben natürlich zu großen Spannungen innerhalb der Ukraine bereits am Vorabend von 2014 von Euromaidan geführt. Und trotz aller Versuche, inklusivere Identitätskonzepte zu schaffen, hat der Krieg, der andauernde, dazu geführt, dass sich doch immer wieder so ethnozentrische Elemente durchgesetzt haben. Und natürlich der aktuelle Angriff hat zu einer unglaublichen Eskalation und Entfremdung und eben dem Canceling von allen russischen Spuren in der ukrainischen Kulturlandschaft geführt.
Lassen Sie uns den Hintergrund dieser Boykottforderung gegenüber der russischen Kultur genauer anschauen. Der Auslöser, man muss sich das natürlich immer wieder vor Augen halten, ist der russische Überfall auf die Ukraine und die russische Kriegsführung seit 2014 gegen die Ukraine. Danach, nach dem Überfall 2022, hat zum Beispiel der auch bei uns sehr bekannte ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch ablehnend von Tolstojewski gesprochen, also von einer von Tolstoi und Dostojewski, die beiden als literarischer Verkörperung eines russischen Großmachtbewusstseins. Was halten Sie von so einer Tolstojewski-These?
Ich finde, das ist eine sehr vulgarisierte Form der Auseinandersetzung mit der Problematik der Beziehungen zwischen Kultur und den jeweiligen politischen Formationen, in denen sie lebt. Tolstoi und Dostojewski haben natürlich in einer Zeit geschrieben, in der Russland Imperium war. Und natürlich sind ihre Texte geprägt von imperialem Denken. Aber gleichzeitig waren sie die schärfsten Kritiker auch des Imperiums und auch des Krieges, wenn man sich Tolstois Krieg und Frieden anguckt. Und in einer traumatischen Situation wie des Angriffes, einer Aggression, ist die Gefahr groß, dass die Zeit, über diese verschiedenen Zusammenhänge nachzudenken, gar nicht gegeben ist. Und es kommt zu einer paradoxen Sache, dass man sich sogar mit dem Angreifer auf die Art und Weise identifiziert, dass man dieses Erbe, das auch ein ukrainisches Kulturerbe geworden ist durch die russophone Bevölkerung, auch mit zerstört in der Vorstellung, damit will man sozusagen den Aggressor treffen. Und das ist natürlich ein Denken, das hinterfragt werden kann.
Wenn wir noch auf ein anderes Beispiel schauen, in der Ukraine wurde in jüngster Zeit mehrfach zum Abriss von Puschkin-Denkmälern aufgerufen, weil Puschkin die Großmachtfantasien der russischen Gesellschaft seinerzeit befördert habe. Bei diesen Aufrufen soll auch der Schriftsteller Serhiy Zhadan, also einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren der Ukraine, eine Rolle gespielt haben. Können Sie sagen, welche Rolle er da spielt?
Serhiy Zhadan hat eine Reihe von Aktionen gestartet, in denen er sich vor Puschkin-Denkmälern in verschiedenen ukrainischen Städten, in seinem heimatlichen Kharkiv, in Dnipro, in Kiew und in vielen kleineren Gemeinden hat sich fotografieren lassen. Und am Anfang hätte man das sogar als einen Versuch deuten können, die Denkmäler zu schützen. Aber dann war klar, dass er mit seinem Kommentar, er möchte auf nichts anspielen, nur sich dort postieren, war klar, dass er auf eine Demontage dieser Denkmäler anspielt. Und entsprechend wurden diese Denkmäler dann abgetragen oder irgendwie weggeschafft. Und das ist für mich eine sehr tragische, eine zutiefst tragische Entwicklung und ein Akt der Selbstzerstörung.
Warum entzündet sich die Kritik auch gerade an Puschkin? Was ist da in Puschkins Werk gemeint bei dieser Kritik an ihm oder bei diesen Denkmalzerstörungen?
Ich denke, das ist zunächst für mich eine traumatische Reaktion, die nicht sich die Zeit lässt, sich mit seinen Werken zu beschäftigen. Das ist sozusagen das Tragische. Es gibt in seinen Werken, zum Beispiel seinen berühmten Poem Poltava, versuchte als einer der ersten russischen Autoren die Ukraine poetisch in die russische Imagination anzuschreiben, ja, indem er die Schlacht bei Poltava 1709 zwischen dem russischen Zaren Peter dem Ersten und dem schwedischen König Karl dem Zwölften beschreibt. Aber diese Opposition zwischen dem heimtückischen Kosakenhäuptling, erratischen Kosakenhäuptling und dem erhabenen russischen absolutistischen Herrscher ist nur eine Ebene des Poems, sozusagen die offensichtlichste, aber eigentlich die Protagonistin des Poems ist eine ukrainische Frau, die sich in Mazepa verliebt. Insofern gibt es durchaus auch sehr, sehr große Empathie und Sympathie gegenüber gerade weiblichen Figuren in diesem Poem. Aber durch diesen enormen Druck, den der Krieg auslöst, durch dieses Entsetzen angesichts der Zerstörung, greift man zu verkürztesten Reaktionen, zu reflexartigen Reaktionen. Und das ist für mich das Tragische, dass im Prinzip normalerweise hätte es eine Debatte stattfinden müssen, wo man sich mit den Werken nochmal beschäftigen würde, die nochmal lesen, diskutieren würde. Aber
dafür ist jetzt kein Raum in dieser Situation. Ich würde Sie gerne auch fragen, als Professor für Ukrainistik befassen Sie sich ja eigentlich vor allem mit der ukrainischen Kulturgeschichte. Ja. Hat man sich dann in der Ukraine auch kritisch befasst mit den Klassikern der ukrainischen Literatur, weil wir jetzt gerade über die Klassiker der russischen Literatur gesprochen haben, also im Blick auf die ukrainische Literatur, zum Beispiel mit der Frage, ob es antisemitische oder auch rassistische Tendenzen gibt bei den ukrainischen Klassikern?
Eben nicht. Das, also wenn man sozusagen dieses Canceling oder diesen ikonoklastische Verhaltensweise auf die ukrainische Literatur anwenden würde, würde man auch feststellen, dass bei beiden größten Klassikern der ukrainischen Literatur die Kinder ihrer Zeit waren, Kinder ihrer Epoche, wie Elemente des Antisemitismus haben oder antipolnische Elemente. Das ist zum Beispiel bei Taras Schewtschenko, wo immer wieder Massaker der Kosaken an polnische Bevölkerung oder Misshandlungen der Juden beschrieben werden und kaum thematisiert werden in der Schule oder im universitären Curriculum oder nur selten thematisiert. Und diese Gewaltpotenziale waren bereits ein Thema nach der Wende. Keine geringere als berühmte ukrainische Literaturwissenschaftlerin Solomija Pawlitschko hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich auch mit diesen Gewaltpotenzialen innerhalb der ukrainischen Literatur zu beschäftigen. Aber ja, dazu ist es in den Wirtschaftswirren der 90er Jahre und später in politischen Kämpfen gar nicht großflächig gekommen. Insofern die Frage ist sehr berechtigt.
Herr Dubasiewicz, Sie kritisieren, wie wir jetzt gehört haben, bestimmte Aktionen und Forderungen in der ukrainischen Kulturpolitik gegen Symbole und Autoren der russischen Kultur und Literatur. Jetzt in dieser gegenwärtigen, so aufgeheizten Situation, vom Krieg geprägten Situation, kann Ihnen das den Vorwurf einbringen, für die russische Seite Partei zu ergreifen? Werden Ihnen solche Vorwürfe gemacht?
Ja, ich erlebe immer mehr oder immer wieder erlebe ich Entfremdung und sogar eine gewisse Isolation. Einige Kollegen gehen auf Distanz oder versuchen, den Dialog zu meiden. Und ja, es gibt eine sehr starke Solidarisierung und verständliche Solidarisierung mit der ukrainischen Seite und mit dem Opfer. Aber dass diese ganzen kulturellen Konflikte viel komplizierter sind als diese bewaffneten Auseinandersetzungen. Und es ist auch nicht weniger wichtig, Munition für die Armee zu liefern, sondern mit entsprechender intellektueller Munition diese Fragen zu bearbeiten. Das bleibt leider in dieser Polarisierung auf der Strecke. Und so, wenn man sich kritisch mit diesen ikonoklastischen Aktionen von Serhiy Zhadan beschäftigt, kommt man sich fast wie ein Netzbeschmutzer vor.
Und Ihre Haltung wäre, wenn ich Sie richtig verstehe jetzt aus unserem Gespräch, dass es der Glaubwürdigkeit der Ukraine helfen würde, sich auch kritisch mit der eigenen Geschichte und, wie Sie eben vom Gewaltpotenzial bei ukrainischen Klassikern gesprochen haben, sich damit offen auseinanderzusetzen?
Das würde, glaube ich, nicht nur die Glaubwürdigkeit der Ukraine stärken. Ich glaube, das hätte auch einen pragmatischen Wert. Das ist diese enorme Dehumanisierung und Barbarisierung des Krieges vielleicht. Vielleicht eine kleine Hürde wäre für eine endgültige Entmenschlichung voneinander und ein Versuch, zumindest Bereiche aufrechtzuerhalten, in denen man wieder nach dem Krieg die Beziehungen wieder aufnehmen kann und wieder beleben kann.
Die Haltung zur russischen Literatur aus Sicht der Ukraine, darüber habe ich mit Roman Dubasiewicz gesprochen. Er ist Professor für Ukrainistik in Greifswald. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für Ihr Interesse.